يا خيال الحكا
أماني
أمان
باسان
فريد
أمبيلي
باكس
خوتسو
أنيليا
أوهانجي
بوتني
فرامسنغو
فريدة
السلام
Peace Sounds
Alternativen aus dem globalen Süden
Was ist Frieden eigentlich?
Genug, ein Friedensabkommen, um Gerechtigkeit für alle zu schaffen?
Wie schaffen Aktivistinnen es, hoffnungsvoll zu bleiben, obwohl sie täglich Gewalt erleben?
Können Menschen wie du und ich wirklich was verändern?
Was tun die Leute nach dem Krieg mit ihren Erinnerungen?
Empfinden wir für alle Betroffenen von Kriegen die gleiche Empathie?
In diesem Podcast sprechen wir mit Menschen, die unter schwierigen Bedingungen versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
Sie leisten solidarische Nothilfe,
wehren sich gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung
und setzen sich ein für gewaltfreie Veränderungen.
Hört zu.
Hört zu.
Hört zu.
Willkommen zum Podcast Peace Sounds. Der Podcast Peace Sounds möchte Einblicke geben, wie sich Menschen in Konfliktregionen für Veränderung und gerechten Frieden einsetzen.
Wir sind Hanna Smittmanns und
Maris Kotweiß
und führen euch durch die Episoden von Peace Sounds.
In dieser Folge sprechen wir mit Singham. Singham ist schon viele Jahrzehnte im Kontext von Sri Lanka aktiv für Minderheitenrechte, Vergangenheitsbewältigung und ein gutes Leben für alle. Er ist als Jugendlicher ins Exil nach Deutschland gekommen und hat sich in den 1990er Jahren dann entschieden, zurück nach Sri Lanka zu gehen, um dort etwas zu bewegen. Julia Kramer hat mit Singham gesprochen. Julia, wie kam es zu diesem Gespräch?
Ich kenne Singham schon seit einigen Jahren und war immer von seiner Arbeit beeindruckt und davon, wie er als Mensch es schafft, dass Haltung und Handlung zusammenpassen. Ich fand Gespräche mit ihm immer sehr inspirierend, zum Beispiel darüber, wie uns die Frage der Gewaltfreiheit herausfordert oder über postkoloniale Strukturen, über den Umgang mit kollektiven traumatischen Erfahrungen und so weiter. Daher freue ich mich heute, dass im Rahmen des Podcasts mehr Menschen von ihm hören können.
Wir haben für euch ein paar Rahmeninfos zum Hintergrund des Konflikts in Sri Lanka herausgesucht. Vielleicht helfen die euch, besser einzuordnen, was ihr gleich hören werdet. Natürlich gibt es keine neutralen Fakten. Insbesondere in Konfliktkontexten wird die Geschichte sehr unterschiedlich erzählt. Wir möchten daher transparent machen, dass unsere Informationsauswahl von unserer Positionierung als weiße Person aus Deutschland geprägt ist und davon, was uns für ein Publikum im deutschsprachigen Raum für ein erstes Verständnis der Situation in Sri Lanka als notwendig erscheint. Von 1983 bis 2009 tobte ein Bürgerkrieg zwischen tamilischen bewaffneten Gruppen und der sri lankischen Armee, der 2009 mit einer brutalen Militärkampagne beendet wurde. Das ist jetzt fast 15 Jahre her. Wie ist die Gesellschaft mit dieser Erfahrung umgegangen, Julia?
Die Gewalt war damit nicht beendet. Mehrere 10.000 Menschen blieben nach Ende des Krieges verschwunden. Viele davon waren kapitulierte KämpferInnen von tamilischer Seite. Deren Familien fordern bis heute Aufklärung. Auch sonst gab es bis heute kaum Anstrengungen von Regierungsseite, den Krieg aufzuarbeiten, oder es wird regelrecht verhindert. Es gibt große Siegerdenkmäler der Regierung, aber kein offizielles Gedenken den Opfern auf beiden Seiten. Die Konflikte um Minderheitenrechte sind weiter ungelöst und spitzen sich durch Landnahme, Besiedlungspolitik, einen großen Überwachungsapparat und kulturelle Dominanzpolitik noch weiter zu.
Wie kam es überhaupt zu diesem Konflikt?
Die Wurzel liegt unter anderem in der Kolonialzeit, in der die tamilische Minderheit, die hauptsächlich im Norden und Osten des Landes lebt, von der britischen Kolonialmacht bevorzugt wurde. Nach der Unabhängigkeit wurde diese dann wiederum von der singalesischen, zumeist buddhistischen Bevölkerungsmehrheit diskriminiert. Außerdem wurden von der Kolonialmacht Großbritannien tamilische Menschen aus Südindien nach Sri Lanka verschleppt, um auf den Teeplantagen zu arbeiten. Diese sogenannten Upstate Tamils leben bis heute zumeist in großer Armut.
Bevor wir in das Gespräch starten, noch zwei Hinweise. Zum einen verwendet Singham immer wieder englische Begriffe, wie zum Beispiel Dealing with the Past für den Ansatz der Vergangenheitsbewältigung oder Families of Disappeared für die Familien der Verschwundenen. Diese sind oft im Gespräch erklärt und zusätzlich auf der Website übersetzt. Und noch eine Content Note bzw. Triggerwarnung. Wir wollen euch darauf vorbereiten, dass es im Gespräch unter anderem um Kriegsgeschehnisse, Menschenrechtsverletzungen und Trauma im Konflikt in Sri Lanka geht.
Hören wir nun also das Gespräch mit Singham über dynamischen Aktivismus für einen gerechten Frieden in Sri Lanka.
Lieber Singham, vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst, unser Gesprächspartner zu sein beim Podcast Peace Sounds. Und meine erste Frage dazu ist tatsächlich dann eine ganz persönliche. Was hat dich dazu geführt, Aktivist zu werden? Gab es da einen bestimmten Moment oder einen bestimmten Anlass, der dich veranlasst hat, dass du dich für Veränderungen einsetzt?
Also, ich glaube, jeder ist geboren, ein Aktivist zu sein. Das ist Umstände und die Lebenszustände machen ihn bekannt, wie er oder sie oder sie und er das tut. Ich bin geboren in Sri Lanka, in Norden Sri Lanka als Tamile und als junger Mensch in diesem Gebiet habe ich die Unterdrückung der Tamilen nahe gefühlt und ich müsste in meinem 18. oder 17. Jahr, 17. Geburtsjahr nach Land verlassen und das hat einen Grund, warum ich explizit gegen meine Unterdrückung kämpfen musste. Ich musste meine Familie hinterlassen und ich musste mein Land verlassen und dann bin ich in Deutschland gelandet. In Deutschland, wenn ich in Deutschland angekommen bin, bin ich sofort in der Abschiebeknast gelandet, weil damals heißt das, ich musste eine politische Asyl beantragen. Und das hatte ich nicht vorbereitet und ich bin im Abschiebeknast meinen Asylantrag gestellt. Das hat ungefähr 2 bis 3 Monate gedauert, dass ich von Abschiebeknast frei kam. Und dann bin ich in ein Flüchtlingslager untergebracht, wo über 1000 Leute waren. Und da habe ich das Gefühl gehabt, hier muss man auch weiterhin für meine Rechte kämpfen. So entwickelt sich mein Kampf gegen Unterdrückung verschiedener Formen, von zu Hause als Tamile, aber in Deutschland gegen Flüchtlingsrechte, Rassismus und so weiter.
Wie kam es, dass du dich 1995 inmitten des Krieges in Sri Lanka dann entschieden hast, wieder dorthin zurückzugehen?
Ich hab bewusst in der Zeitpunkt zurückgekommen, weil ich wollte meine Landsleute in dem Krieg leben, mit denen zu unterstützen, mit denen zu austauschen, was ich in den letzten 15 Jahren gelebt habe in Deutschland und erfahren habe und meine Erfahrungen und meine Sachen mit denen zu unterstützen. Andererseits auch hier was zu aufbauen, die Leute hier im Land bleiben wollen. So habe ich das entschieden. In der Zeitpunkt, wo ich zurückkam, waren ungefähr, ich habe einen Ort im Norden ausgesucht, mit meinen Freunden zu arbeiten. Das war Wavunia, wo ich heute noch arbeite. Das ist das Grenzgebiet zwischen Süden und Norden, wo die meisten drei verschiedene Nationen leben, Tamilen, Singalesen und Muslims. Der Zeitpunkt war ungefähr 80.000 Leute einer IDPs, Internal Displaced People Lager. Ja, bin Flüchtlinge und ich habe dann mich mit den Flüchtlingen identifiziert und dann mit denen angefangen zu arbeiten. Weil es mir klar war, dass ich meine Wissen oder meine Erfahrung hier mit den Leuten austausche, aber ich bin kein großer Gott, hier für alle Sachen die Lösung zu finden. War mir klar, dass ich die Leute, die hier leben, wissen, wie man überleben kann, besser als ich. Das muss man dazu sagen. Obwohl die jetzt jahrelange Krieg gelebt haben, die wollten den Land nicht verlassen. Und ich bin früher verlassen. Und ich wollte mit denen da sein, ich wollte mit denen aufbauen, aber nicht, dass sie was besser wissen und aus Westen kommen und dann hier aufbauen. Das ist für mich wichtig gewesen. Jedes Mal in jeder Situation, große Offensive und dann Friedensgespräch und dann wieder Krieg und die letzte Phase des Kriegs. Jedes Mal bleibt uns eins. Wie entwickeln wir die Überlebensstrategie? Das gibt's nichts anderes. Du kannst nichts aufgeben, du kannst nicht sagen, ich weiß es nicht, sondern wir müssen damit, damit auseinandersetzen und zu gucken, wie gehen wir hier weiter um. So habe ich mit meinen Freunden, die dann auch in Vaunia kennengelernt habe und so weiter, diskutiert. Jeden haben wir angefangen, den Alltag zu organisieren, gemeinsam. Wenn wir geflüchtet sind, okay, wie organisieren wir schnell eine Flüchtlingslager? Wie organisieren wir eine temporäre Badezimmer für Frauen, Männer? Wie organisieren wir gemeinsam Kuchen, Kochen? Und solche Sachen, oder wie unterstützen wir die anderen Verletzten? Und so weiter. So war das unser Ding, weil uns war klar, das ist Krieg. Wir sind nicht dabei mit dem Krieg entwickelt, aber wir sind mitten im Krieg. So, wir müssen gucken, wie wir damit leben können. So habe ich meine Energie immer wieder gefunden und die Leute, die hier in diesem Land gelebt haben, die hatten auch wunderbare Humor und Energie, dass sie sagen, okay, wir haben heute überlebt. Das ist mal was Positives. Wir gucken mal, was morgen was kommt. Und so habe ich das auch mich gelernt, zu sagen, gegenseitig ist Europa, weil wir stundenweise sitzen müssen und diskutieren müssen, ob das alles korrekt ist, ob man wir alle Leute das und so machen müssen und so weiter. Was auch in dem Kontext in Deutschland vielleicht richtig war. Aber hier können wir diese luxuriöse Wege nicht führen, sondern du musst was tun, dich zu schützen, dich zu unterstützen, anderen zu schützen. So habe ich das entwickelt und ich bin froh, jedes Mal habe ich was Gutes gefunden, das mir sehr gut getan habe, obwohl so viel Arbeit war. Ich habe immer Änderungen gesehen. Ich habe immer gesehen, Leute dabei geholfen haben, Leute haben eine große Strahlung oder eine Lächeln, das ist für mich eine Sache, du machst was Richtiges.
Das heißt, in der Zeit war das für euch hauptsächlich so eine Art humanitärer Ansatz, den ihr gemacht habt?
Das erste Linie werden wir sagen, ja, aber wir haben hinterher in späteren Zeitpunkt immer wieder Diskussionen gehabt, okay, wohin fährt das? Wir sind nicht mit Anne Theresa zu sagen, liefert ihnen immer alles Essen und dann geben wir das arme Leute, nicht so. Sondern wir haben immer wieder weiter diskutiert und auch gesagt, die Leute müssen auch selber machen. Trotz Krieg, das ist nicht, dass ich jetzt für oder andere Entwicklungshelfer ihnen helfen, sondern wie machen wir mit? Und dabei haben die auch Leute gefunden, dass sie politisch diskutieren, auch Development diskutieren. So, das ist immer Parallelprozess gelaufen. Und damit war das auch für mich ein politisches Bewusstsein innerhalb der Gesellschaft wichtig. Okay, wann hört diese Flüchtlingssache auf? Wie machen wir das und so weiter? Wie werden wir eine politische Lösung dabei zu tragen? Und solche Sachen haben wir parallel diskutiert, wenn wir das möglich war.
Werfen wir nun einen Blick auf die aktuelle Situation in Sri Lanka. Der bewaffnete Konflikt zwischen der tamilischen bewaffneten Gruppen und der sri lankischen Armee prägt die Gesellschaft noch heute. Und ich frage mich jetzt, welche Rolle spielt das Erbe der Vergangenheit für deine heutige Arbeit und was würdest du als die Schlüsselfaktoren oder die Key Driving Factors von Konflikt heute in Sri Lanka ansehen?
Erst einmal muss ich dir so sagen, die Konflikt oder die bewaffneten Kampf ist in 2009 Mai 18 oder 19 beendet. Das bedeutet nicht lange, dass wir den ganzen Konflikt beendet haben oder Konflikt schon beendet ist. Die bewaffnete Gruppe, die da gekämpft hat, existiert nicht mehr. Sri Lankanische Militär mit der Hilfe von internationalen Regierungen und Militär diese Gruppe eingeschlagen und nicht mehr existiert. Das ist Fakt. 2009, Mai 18 oder 19. Und meine persönliche Meinung, die ursprüngliche Grund für diesen bewaffneten Kampf und den Konflikt ist bis heute noch nicht gelöst und nicht mal tief diskutiert, nicht mal aufgearbeitet. Das heißt, wofür die Leute bewaffnet oder unbewaffnet gekämpft haben, dieser Konflikt geht weiter. Das ist eine Phase. Die andere Phase ist, durch diesen Konflikt, durch diesen Krieg, haben wir mehrere Verletzungen und mehrere Probleme dabei gebracht. Das sind ehemalige Kämpfer, das sind verletzte Soldaten, das sind Leute verschwunden, das sind Unmenge von Sachen, Verlust von Familien, Leuten, das heute noch nicht mal eine Compensation, ich weiß es nicht, was Compensation ist, was man verloren hat und dafür Erstattung oder sowas Ähnliches zu geben. Diese Sachen, durch diesen Konflikt, durch diesen bewaffneten Kampf, haben wir mehrere Sachen dabei gefragt. Das müssen wir auch jetzt aufarbeiten. Also, dealing with the past ist zwei Sachen. Einmal die Ursache des Konflikts, parallel während des Konflikts so viele Sachen passiert. Ein Beispiel. Tamilen im Norden und Osten denken in letzter Phase des Krieges in 2009 über 40.000 Leute verschwunden sind, nur in dieser kurzen Zeit. Und darüber muss man jetzt aufarbeiten. Das hat mit ursprünglichen Grund von Konflikt gar nichts zu tun, sondern das ist ein Beiprodukt. Und so haben wir verschiedene Sachen. Leute haben Land verloren, Leute haben Papiere verloren, Leute haben, es gibt über 60.000 Leute, 60.000 Leute, die Metall in ihren Köpfen tragen durch den Krieg. Granatsplittern und Kugeln und so weiter, dass sie nicht mehr operieren können. Und solche Probleme, wir haben 1000 Leute, über 1000 Leute, die Wirbelsäule verletzt sind, dass sie im Bett liegen. Und das sind Sachen, wenn man dealing with the past spricht, darüber zu reden. Und natürlich die Trauma, die ganze Land untergegangen ist, sei es psychologische Trauma, Krieg, Flucht. Und Leute vor ihren Augen erschossen oder Leute vermisst oder Leute verloren oder Leute 20 Jahre im Gefängnis leben oder Folter oder so. Das sind Tausende von Sachen, wo wir nach dem Krieg keine offiziellen Stelle gibt, darüber zu diskutieren, darüber zu aufarbeiten und so weiter. Heute haben wir eine kaputte Gesellschaft, dass sie wieder in dieses Land abhauen wollen oder depressiv sind, traumatisiert sind, Suicide oder Selbstmordquote ist sehr high, Gewalt ist ganz hoch, häusliche Gewalt und gesellschaftliche Gewalt. Es sind jede Menge Probleme, dass wir parallel arbeiten müssen. Weil wir können den Alltag nicht ignorieren und nur politisch zu denken, was manchmal im West sehr bequem ist. Mein Ansatz ist, du konfrontierst den Alltag und dann setzt du das mit diesem politischen Kontext, sagen, okay, warum? Warum bis heute noch keine Antwort von Regierung, wo sie verschwunden sind? So arbeite ich mit Familien, Mitgliedern, die ihre Familie verloren haben.
Wenn jetzt zum Beispiel in deinem Umfeld in Vavunia Menschen von all diesen vergangenen und gegenwärtigen Herausforderungen ihr Leben geprägt haben, wie genau sieht das aus für jemanden ganz Normales in deiner Nachbarschaft zum Beispiel? Was erleben die an diesen Konflikten gerade? Wie wirkt sich das auf ihre Lebensrealität aus? Und was für Handlungsmöglichkeiten haben sie überhaupt?
Es gibt verschiedene Sachen, Julia. Einmal, du weißt, dass wir vor 2 Jahren oder 3 Jahren eine höchste ökonomische Krise bekommen haben. Und da sind um die Millionen Leute auf der Straße gegangen, überwiegend singalesische Leute. Und dann muss die Präsidentin ins Land fliegen und dann muss das zurück, neue Regierung, die heute noch damit nicht fertig ist. Diese ökonomische Krise ist ein Produkt von dem langjährigen Krieg, weil die Regierung wegen Waffen das überall gekauft hat und dass sie nicht mehr in der Lage sind, diese Dinge zu gucken, das ist ein Hauptgrund. Der andere Hauptgrund ist Korruption und Financial Mismanagement und dann ethnische Cleansing, dass man Tamilen wenig gibt, Muslims wenig gibt, und Singalesen Priorität und solche Sachen. Heute, wir haben ganz Sri Lanka eine sehr große Wirtschaftskrise, dabei Preiserhöhung und Leute mussten dafür viel kämpfen. Das ist eine Seite. Andere Seite dazu, die Leute, wie ich dir vorhin erzählt habe, ihre psychologische Trauma, die nicht aufgearbeitet. Und dann haben sie Leute, die in ihren Familien behindert sind. Oder teilweise Leute, die nicht mehr da sind. Oder die Leute, die keine Arbeit finden. Das heißt, jede Familie hat parallel verschiedene Prozesse laufen, dass sie nicht in der Lage sind, ein normales Leben, was man in Deutschland versteht, führen können. Und das ist ein Problem. Und das manchmal Leute oder diese Leute das nicht verstehen, gegenseitig kämpfen, Scheidungen, häusliche Gewalt, Kindermissbrauch, sexuelle Gewalt, Abtreibung, Selbstmord und das ist alles in Tagesordnung. So, ich war heute in Manar, wo ich mit Familien von Verschwundenen getroffen habe und die haben gesagt, vor 2 Wochen in Mulay Thivu, das ist ganz Norden, wo die letzte Phase des Krieges stattgefunden hat. Da war in einer Wasserrohe, haben Leichnamen rausgekommen. Und dann waren plötzlich Polizei, Militär und so weiter, das ist ein Massengrab. Da sind 14 Skeleten, meisten Frauen, die waren alle ehemalige Kämpfer, die haben ihre Nummernschild und die haben ihre Namen und so weiter. Und diese Mutter sagt mir in Manar, das konnte meine Tochter sein. Wie soll ich kochen, wenn ich nicht wusste, dass es meine Tochter ist? So, ich weiß es nicht, Leute im Westen oder wo anderes das verstehen können, wenn die nicht so eine Situation in ihrem Leben vorgegangen oder überstanden haben. Natürlich, ich habe keine Antwort auf diese Mutter. So sind die Alltag für viele Leute bestimmt mit verschiedenen sozialen Zusammenhängen. Manche haben gar nichts zu essen, manche haben Probleme mit ihrem Land und solche Sachen. Und damit will ich nicht sagen, dieser ganze Norden und Osten Sri Lanka ist völlig kaputt. So ist das nicht. Wir haben guten Humor. Wir können mit einmal am Tag Essen überleben. Wir haben das gelernt, wie überleben wichtig ist. Aber trotzdem wollte ich mal sagen, das ist das nicht Leben, was ein Mensch wünscht für seinen Alltag.
Du hattest die Proteste letztes Jahr angesprochen. Wie schätzt du jetzt ein, was daraus entstanden ist?
Ja, die Proteste, die überwiegend in Süden Sri Lanka stattgefunden hat, überwiegend singalesische Leute und auch vielleicht teilweise muslimische und andere Leute, die in Süden leben, stattgefunden. Die Reaktion war wegen fehlendes Gas und Elektrizität und Benzin und diese ganzen Sachen. Und dann, da hat das ein bisschen wandelt gegen Korruption und politische Macht und so weiter weitergestellt. Irgendwann ist der Präsident weggehen mussten. Und wenn man das so sieht, das ist eine positive Seite von singalesischer Bevölkerung, dass sie ihre eigene Regierung in Frage gestellt haben. Meine Einschätzung ist, ob sie richtige Fragen gestellt haben, ist es meiner Bedauerung. Weil in diesem ganzen Prozess, in letzter, die 3 Monate gedauert hat, ungefähr 90 oder 95 Tage oder noch ein bisschen mehr, haben sie über die ethnische Konflikt nicht offen auseinandergesetzt. Die haben die Wirtschaftskrise so formuliert wegen Korruption und Financial Mismanagement. Und das finde ich falsch, weil diese Wirtschaftskrise entwickelt von den ethnischen Konflikt, in dem Fall den großen Krieg, was sie geführt haben. Und während diesem Protest waren überwiegend singalesische Leute, Tamilen waren wenig daran beteiligt oder gesagt haben, okay, wir solidarisieren mit euch, aber wir kommen nicht da rein, weil ihr habt keine Stellungnahme für unseren Kampf oder was wir damals gesagt haben oder was wir damals vor 30 Jahren fordert haben, fordert ihr heute, aber ihr akzeptiert uns nicht oder ihr versteht uns nicht. Insofern, wir bleiben ein bisschen draußen, aber wir sind solidarisch mit euch. Insofern, das ist eine positive Entwicklung. Allgemeine Regierung war Diktators und dann Korruption und Familienregierung. Und dagegen zu protestieren, obwohl das ist ihre eigenen Leute sind. Vor 2 Jahren haben sie ihn gewählt als ihre Retter des Volkes. Und dann zu protestieren, finde ich, das ist ein Fortschritt. Eine progressive Sache ist. Aber dieser Denken in großem Bild in Sri Lanka haben sie nicht so richtig verstanden. Das war meine Kritik an dieser Bewegung. Insbesondere in dieses Land, in diesen Insel, wenn Frieden schaffen sollen oder wenn wir in Frieden leben müssen, wir müssen offen und ehrlich diese ethnischen Konfliktsachen diskutieren und dafür eine Lösung zu finden. Wer da verliert, wird hier keine Lösung kommen. Das ist jetzt meine überzeugende Meinung dazu. Okay, diese Bewegung ist irgendwann nicht mehr existiert. Da hat mehrere Gründe. Wir gehen nicht da politisch analysieren, wer falsch und richtig war. Nach der Bewegung sind eine kleine Minderheit, Leute von singalesischer Bewegung, haben verstanden, dass es wichtig ist, national und diese ethnische Konflikt auseinandersetzen müssen. Das sind Anhaltspunkte, dass sie Kontakte zu tamilischen Leuten, muslimischen Leuten und Plantagenleuten, vice versa, existiert. Das läuft weiterhin langsam in der politischen Szene. Aber das Problem ist, der Regierungschef, der Präsident geworden ist wegen dieser Bewegung. Ohne diese Bewegung, er wird nicht Präsident gewesen, weil die haben den anderen Präsident weggejagt und ihn gebracht. Und der genauso unterdrückt den ersten Präsident dieser ganzen Bewegung militärisch. Und das ist jetzt ein großes Problem für Südleute, dass sie da Strategie entwickeln. So, ich denke, dass ich jeden Fall oder wir sollten mit diesen Leuten politisch identifizieren und mit solidarischem Verhalten haben und politische Diskussion offen anfangen. Irgendwann, wenn eine bestimmte Sache Verständnis ergibt, punktuell mitarbeiten. So wünsche ich mir in der Zukunft mit Süden, Singalesen, Moslems und Plantagen, aber selbst Respekt vor jeder ethnischen Gruppe, für ihre Sprache, Religion, Kultur zu respektieren und zu respektieren, die gehören diesem Land, selbst zu leben und selbst zu verwalten.
Kannst du kurz noch mal erklären, was du mit Plantagen Menschen meinst oder Menschen, die auf den Plantagen leben?
Ja, Plantagen heißt, wenn man Sri Lanka denkt, denkt man Tee und Kaffee oder meisten denken Tee, aber früher war auch Kaffee dabei. Wie kam das? Das kam uns, wir mussten unseren weißen Herrschaften in Briten und andere Kolonialherrschaften von Portugiesen und Holländern bedanken, dass sie für die ganze Welt super Tiere liefern, Leute aus Südindien als Sklaven hierher geschleppt haben, vor 200 Jahren, überwiegend Briten, dass sie in Hochland Tee aufgebaut haben. Diese Leute, die kamen aus Südindien, die sind mit Schiffen, mit unmöglichen Zuständen, mit kleinen Booten nach Mannar in Norden angekommen. Von Norden nach Hochland mussten sie selber laufen, auf dem Weg mussten sie Straßen bauen und so weiter. Die Zahlen sagen, ein Drittel Leute sind gestorben auf dem Weg zum Plantagen. Und heute ist 200 Jahre, genau im August 2023 ist 200 Jahre. Die Plantagenleute, die jetzt mehrere Generationen hier leben, die wollten ihre Rechte zu haben. Dafür haben sie Malayaham, das ist Hochland, Malayaham 200 genannt. Und die machen jetzt verschiedene Aktivitäten und Aktivismus in ganzen Insel sehr friedlich und sehr, sehr demokratisch. Und die sagen, die wollen als akzeptiert Sri Lankanische Citizens, aber Malayaham Tamiler. Tamils from upcountry. Und das ist, die wollten als ihre Identität so zu betrachten, weil ihr Leben gehört zum Hochland. So, deswegen, ich denke, wenn in dieses Land ein Frieden sein sollte, dann muss man mit ethnischen Gruppen und Minderheiten so offen reden, wir können das Frieden schaffen. Das ist nicht, wenn Leute sagen, das ist nicht möglich, das ist eine Lüge, meiner Meinung nach. Wir mussten eine alles akzeptable Lösung zu finden. Das kann Selbstverwaltung sein, das ist gar kein Problem. Aber innerhalb ein Land verschiedener Kantonssysteme, wie Schweiz, wie Deutschland, wie anderen Ländern, das ist demokratisch möglich. Aber unsere Regierung oder unser Land ist nicht bereit dafür. Oder wir sind nicht bereit dafür. Weil wir auch durch den Krieg, durch die Unterdrückung, durch diese ganze Politik, wir sind auch mit Rassismus groß geworden, Hass groß geworden. Ich habe in meinem kleinen Alten so viel Blut und so viel Tod gesehen. Jedes Mal kriege ich auch eine aggressive Dinge, wenn ich das sehe, warum müssen so viele Leute sterben. Ich muss selber darüber so viel auseinandersetzen müssen, die Hetze oder die Hate oder diese Dinge, was ich in mich aufgebaut habe, abzubauen. Learning is easier, unlearning is difficult.
Hast du dafür irgendein konkretes, also wie gehst du da vor, wenn du sagst, dieses Unlearning, dieses Vergessen oder dieses sich abtrainieren von Hass, weil es so stark einen ja überfällt, wenn man so viele Sachen erlebt wie du.
Ja, aber das klingt vielleicht einfach und komisch, aber trotzdem sage ich, mir, okay, mich schlagt jemand. Ich sage, schlag mir bitte nicht. Ich bin bereit, mit dir zu reden. Aber wenn du das nicht hörst und mich schlägst, dann muss ich mich verteidigen. Wie ich verteidige, hängt den Zustand ab. Darüber will ich jetzt nicht spekulieren, ob ich Gewalt oder gewaltfrei oder keine Ahnung. Aber ich werde nicht so sterben. Ich will nicht Gandhi und ich will nicht Nelson Mandela sein. Aber ich sage zu mir, auch mit Feind musst du hinsetzen und diskutieren können. Die Hass hat keinen Platz in mein Leben. Da versuche ich immer wieder mir zu trainieren oder mir zu sagen, okay, zum Beispiel, wenn ich jetzt um singalesische Leute zugehe oder singalesische Aktivisten zu reden und sage ich, okay, ich habe Angst, manchmal zu euch zu völlig vertrauen, weil es meine Vergangenheit betrifft. Wie viele Leute uns verraten haben und so weiter und so weiter. Wie viel Mal habt ihr die Regierung gewählt, dass sie uns bombardiert haben? Trotzdem sitze ich mit euch, weil ich denke, ich habe keine andere Wahl. Ich will neue Freunde haben, ich will neue Leute haben, die auch die mich verstehen und damit sie auch mich akzeptieren. Und das ist nicht einfach, immer wieder. Ich habe immer wieder die Beispiel gesagt, wenn ein Deutscher hierher kommt, der für mich unbekannt ist, wäre es so einfach sitzen in meiner Geschichte erzählen, Aber gleichzeitig, wenn ein Singaleser kommt, der auch nicht unbekannt ist, werde ich nicht alles so erzählen. Aber das ist mir bewusst. Und dieser Bewusstsein macht mir die Unlearning und Learning. Warum soll ich alle Leute so misstrauisch sein müssen? Weil bestimmte Sachen in der Vergangenheit passiert. Das ist eine Stadtapparatur, das ist eine militärische Maschine. Und ich habe das verstanden. Dazu ist eine Propaganda gelaufen zum Hass gegenseitiger Leute. Jetzt will ich mal das versuchen. So versuche ich. Natürlich. Falle ich auch im Schnauze, manchmal verraten sie, manchmal sehen sie das weiter. Aber nun, okay, das ist Leben. Wir können Abstand halten und sagen, okay, wenn die ganze deutsche Leute oder wenn die jüdische Bevölkerung sagt, wir werden mit Deutschen nicht mehr reden, wo geht das hin? Oder umgekehrt, wenn die ganze deutsche Leute sagen, wir werden mit Ausländischen nichts zu tun haben, wo geht das hin? Das ist unsere Erde. Wir dürfen nicht das vergessen. Wenn wir das nicht gemeinsam gestalten, machen wir die Erde kaputt.
Lass uns nochmal auf deine aktuelle Arbeit schauen. Du hast vorhin schon gesagt, dass dein Schwerpunkt im Moment die Vergangenheitsbewältigung ist, also Dealing with the Past als Ansatz. Kannst du das noch mal ein bisschen genauer sagen? Was macht ihr gerade? Was sind so eure Aktivitäten? Wie gehst du davor?
Ich arbeite mit verschiedenen Gruppierungen hier in der Norden und Osten. Wir arbeiten mit Victims oder die Leute, die im Krieg direkt mehr betroffen sind. Eine Gruppe ist Families of Disappeared. Die sind etwa so in der Norden und Osten über 20.000 Leute. Und dann arbeiten wir Jugendliche, die im Krieg geboren sind oder nach dem Krieg geboren sind, wie sie ihre Vergangenheit aufarbeiten. Dann arbeiten wir auch mit politischen Civil Society Gesellschaft, die politisch aktiv sind, in dem Fall nicht Parteipolitik, sondern politisch aktiv sind, soziale Probleme oder politische Probleme, so Awareness Building und Diskussion mit Regierung und internationalen Community. Das ist, wo ist meine hauptsächliche Arbeit stattfindet. Und besonders in der letzten Phase des Krieges in 2009, schätzungsweise 40.000 Leute verschwunden, die nach dem Krieg sich in der sri lankanischen Sicherheitskräften ergeben haben, vor den Familien. Und darüber rede ich, da sind die Familien, die ihre Mitglieder in den sri lankanischen Sicherheitskräften in der Grenze mitgegeben haben, mit dem Versprechen, nach der Rehabilitation, die kommen zurück. Und natürlich, das sind 12.000 und noch weitere Leute sind zurückgekommen, sogenannte Rehabilitation, aber ungefähr 18.000 bis 20.000 Leute sind heute nicht mehr da und da suchen die Leute. Und dem arbeite ich, um zu gucken, ihre Social Wellbeing, Mental Wellbeing und rechtliche Wellbeing, welche Behörde sie gehen müssen, wo sie Antrag stellen müssen, wie sie ihre solche Arbeit facilitieren wir. Und dafür haben sie auch Komitees gegründet in der ganzen Norden und Osten, mit denen unterstützen wir. Mit den Jugendlichen machen wir Training und wir sagen, dass Leaders for Tomorrow, eine Critical Thinking und Analytical Thinking für die Leute, politisch wohl auch sozialen Problemen auseinandersetzen, wie Gender, Rassismus, Natur, Erde und verschiedene Sachen, auch dealing with past. Und dass sie immer sagen, hinterfragen, damit sie kritisch analysieren und dann die gesellschaftlich ihre Verantwortung übernehmen können.
Hast du ein Beispiel von einem Event oder eine Beobachtung, wo du Wirkungen von deiner Arbeit gesehen hast? Also wo du das Gefühl hast, dass gerade diese Sachen, die du anstrebst mit der Vergangenheitsbewältigung, dass das wirklich passiert?
Also ein Beispiel ist, die Familien von Verschwundenen haben einen Protest angefangen vor 6 Jahren und haben gesagt, wir wollten die Protest 24 Stunden kontinuierlich machen, solange der Regierung uns eine Antwort gibt. In diesem 100-tägigen Protesttag Die haben den Straße blockiert. Die hatten einen Termin mit dem damaligen Präsident von Sri Lanka verlängert. Und der hat dann zum Schluss einen Termin vereinbart. Und die Vertreter der Familien von mir, verschwunden von Aktdistrikt, dahin gegangen, mit dem Präsidenten geredet. Und er hat versprochen, ihnen eine Antwort zu geben, aber er hat keine Antwort gegeben. Für mich war das wichtig, dass die Familie den Präsident auch trifft, selber das erklären, selber das fordern und so weiter. Und das für mich ist in einen Schritt weitergekommen. Und dadurch, dass er nach seinem Treffen jetzt heute 5 Jahre später immer noch keine Antwort sagen, die Familien sagen, wir wollen eine internationale Untersuchung. Weil wir intern alles versucht haben, nicht was rausgefunden hat. So, und das ist für mich vielleicht nicht der Erfolg oder ein Schritt weiter für die Leute, eine Hoffnung für ihren Kampf.
Das zeigt sehr, was für einen langen Atem man braucht für diese ganzen Prozesse, an denen du arbeitest.
Das dauert Generation, Julia. Wir werden keine Lösung in meinem Alter finden, auch nicht in meinem Kindesalter. Wenn ein sehr visionärer Leadership kommt, dann können wir plötzlich Wunder haben, aber sonst dauert lange.
Und gleichzeitig, da hast du vorhin ja auch schon ein bisschen drauf angesprochen, leben wir ja in einer Zeit von Polykrisen. Wir haben neben den Wirtschaftskrisen und den politischen Krisen und der Nachkriegs- oder Postkonfliktsituation in Sri Lanka auch das Thema Klimawandel, Klimakrise auf dem Tisch. Und da möchte ich dich auch nochmal fragen, wie gehst du mit diesen verschiedenen Ebenen um und was für Ideen hast du dazu entwickelt?
Während dieser Arbeit war mir mehr und mehr bewusst, dass wir die Natur wie Schaden bringen oder wie wir das kaputt machen. Während des Kriegs, Bombardierung und so weiter und so weiter. Und Flucht, andere Seite. Und Rehabilitation, Wälder schlagen, Bäume schlagen und so weiter. Und irgendwann bin ich in meinem Kopf klar geworden, wenn wir die Natur nicht schützen, überall in der Welt, wir eignen selbst unsere Selbstzerstörung. Und kannst du glauben, wir haben 13 verschiedene Papaya hier gehabt, wenn ich geboren bin. Heute gibt es eine Papaya-Version, das ist Hybrid. Du kannst auch diese Samen nicht mehr weiter benutzen. Wir brauchen kein Butter von New Zealand hierher zu bringen. Wir haben genug hier. So, wir haben jetzt ein Kollektiv gegründet, dass wir das einsetzen wollen, kleinen Gruppen das zu erleben und so Leute zu glauben zu bringen, du kannst produzieren, was du brauchst.
Wie siehst du die Rolle Deutschlands oder der EU im Konflikt in Sri Lanka? Wo begegnet sie dir in deiner Arbeit?
Eine Frage, dass ich mir lange eine Antwort suche oder immer noch weiter suche, ist, wie kam das in diese Erde? Ein Teil deiner Welt sagt, wir sind erste Welt, wir sind die zweite Welt und wir, die sogenannten Dummen und Armen, dritte Welt. Wie kam das? Und diese Frage beschäftigt mich immer wieder lange. Und es kann falsch sein, darüber können wir auch auseinandersetzen und so weiter. Wenn ich die History von Sri Lanka oder von verschiedenen afrikanischen Ländern oder anderen Ländern sehe, es gibt eine Colonization mehrere hundert Jahre. Diese Colonization befestigt, Sachen zu exportieren zum Europa für ihr wohlhabendes Leben. So sage ich es mal jetzt platt. Und die haben die ganzen Sachen, was sie hier brauchen, was sie nicht in Europa produzieren können, haben das von hier aus alles mitgeschleppt. Das kann die sein, das kann verschiedene andere Rohstoffe sein und so weiter und so weiter. Bis heute noch plündern europäische Länder, sage ich mal, von Afrika Gold und verschiedene Reserven und Benzin und so weiter und so weiter. Meine Frage ist, gehört das nicht uns? Gehört das euch? Oder gehört das nicht? Weil ihr das gefunden habt, habt ihr Recht, alles so mitzunehmen, ohne was zu sagen? Wenn man 150 mal 3 mal, also heißt 450 Jahre Portugiesen, Holländer und den Briten unseren ganzen Naturressourcen geplündert, sage ich mal platt, vielleicht Leute finden meine Sprache scheiße, aber kann man nichts machen, geplündert die ganzen Naturressourcen, lass uns so arm zu bleiben. Wir dürfen keine Education-Zugang, wir haben kein Geldsystem und so weiter. Und zum Schluss gibt ihr ein System, das sage ich, Rule and Divide, der britisch bekannte Rule and Divide System, dass wir innerhalb Land gegenseitig kämpfen, dass ihr immer noch was zu sagen habt uns, ihr kämpft so gegenseitig, wir müssen euch jetzt Mediation machen. Und das ist meine Frage zu meinen Wurzeln. Ich denke manchmal, Julia, Internationaler Monitoring Fund, International World Bank, und dieses ganze Geld, woher kam das? Habt ihr so hart gearbeitet alle, das in die ganze Welt zu unterstützen? Meine Antwort ist nein. Das ist von Kolonial und anderen Ressourcen geplündert von anderen armen, anderen reichen Land. So, das ist eine Sache. Die andere Sache ist, Julia, warum, wenn wir in diesem Erde ein Leben haben wollen, ohne Krieg, warum produziert man so viele Waffen? Das frage ich mich. Und ganz einfaches, kann man in Krieg Frieden schaffen, dabei einerseits damit militärisch unterstützen? Das ist andere, eine Seite. Und jetzt kommen wir jetzt zu diplomatischen Beziehungen. Wirtschaftliche Handlung, Education und so weiter. Ich denke, Deutschland und Europa, wenn oberflächlich sehen, ist Genf-Konvention, in NATO können wir verschiedene Abmachungen und so weiter und so weiter. Wir dürfen keine Menschenrechtsverletzung in kein Land zu haben. Keinen Land, auch nicht in Deutschland, auch nicht in Afghanistan, auch nicht in Sri Lanka, auch nicht in Russland, Ukraine. So, Deutschland hat auch, in besonderen Kolonialländern, aber Deutschland auch, zu gucken müssen, jede Hilfe, dass sie in Land wie Sri Lanka gibt, ob das tatsächlich für andere Menschen gegen verwendet wird. Oder Leute ausgegrenzt sind. Oder Leute, das muss man ausmessen. Wenn wir Menschenrechtsverteidiger innerhalb Sri Lanka sagen, bitte gib uns nicht Geld ohne Bedingungen, dann muss man das hören. Und man darüber diskutieren. Dann muss man gucken. Wenn jetzt sagen wir, in zum Beispiel Norden und Osten, wir suchen 20.000 Leute, die im Leben in der Hand von Sri Lankas Militär ausgehändigt sind. Wir lügen doch gar nichts. Da gibt es so viel Zeugenaussagen, so viel Videos, so viel Aufnahmen. Und dann muss man das ernsthaft gucken, okay, wo stehen wir zum Menschenrecht? Wo stehen wir in Menschenrecht? Und so weiter. Und ich denke, das sind viele Sachen, man kann heute diktatorische Regierungen in verschiedenen Ländern zum Druck ausüben, Ausreiseverbot ausüben, wirtschaftliche Beziehungen zu überlegen und Menschenrechtsverteidiger zu unterstützen, zivilgesellschaftlich unterstützen. Das ist Land zu Land, politische Lage zu Lage unterschiedlich, aber das ist nicht schwierig. Und in Sri Lanka, wir sagen, Sri Lankas Regierung funktioniert nur, wenn ausländischer Druck kommt. Und das mit Wirtschaft verbunden. Gerade wenn man Leute aller ganzer Welt sagen, wir wollen Sri Lanka wirtschaftlich unterstützen, damit das Wirtschaft besser geht, dann muss man Menschenrecht, andere gesellschaftliche Probleme auch mitbinden. Und das ist wichtig.
Eine sri lankische Aktivistin hat mal zu mir gesagt, Hoffnung ist was für faule Menschen. Hope is for lazy people. Und ich möchte dich aber trotzdem mal fragen, woraus du denn deine Zuversicht ziehst oder woraus du immer wieder die Kraft ziehst, weiterzumachen, wie es auch in dem Lied vorhin beschrieben war.
Ich denke, meine Kinder, auch die Tausende von Kindern in der Welt, was hinterlasse ich mich nach meinem Leben für diesen Leuten, dieser Generation? Ich will das Vernünftiges, Menschliches, aber gleichzeitig Politisches hinterlassen. Ich werde nicht einfach zusehen, wenn ein Mensch, egal in der Erde, wo das ist, oder eine Natur verletzt wird, ihre Rechte. Dafür will ich kämpfen. Das will ich für meinen Kindern und in Zukunft hinterlassen und sagen, Singham hat dafür gekämpft.
Wie würde sich für dich Frieden anhören? Wie würde sich es anhören oder welche Sound würdest du hören, wenn Frieden wäre?
Andersrum, Julia. Ich werde Schreie nicht hören wegen rassistischer Angriffe. Ich werde keine Stimme hören, dass Natur schreit. Ich werde keine Schreie hören, wenn Vogel oder andere Dinge. Ich werde keine Menschen Schreie hören, dass sie wegen Race oder Sex oder Color zusammen. Ich will eine Welt sehen, alle, inklusive die Natur selbst, so leben, wie sie das wollen.
Kannst du sagen, was das Wort Frieden auf deiner Sprache, auf Tamil, bedeutet?
Samadhanam. Samadhanam.
Das war der Podcast Peace Sounds, heute im Gespräch mit Singham aus Sri Lanka.
In der nächsten Folge sprechen wir mit Huda und Samia von der feministischen Gruppe Bana im Sudan. Sie sind in verschiedenen Teilen des Sudans aktiv und organisieren gegenseitige Hilfe und Schutzmaßnahmen der Zivilbevölkerung.
Peace Sounds ist ein Projekt des Freien Radios Wüstewelle, des Entwicklungspädagogischen Informationszentrum Reutlingen und Fairstrick, Netzwerk für Fairen Textilien, Menschenrechte und Klimagerechtigkeit.
Es wird gefördert von der Stiftung Entwicklungszusammenarbeit Baden-Württemberg.